Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Malte Kreuzfeld, Korrespondent für Wirtschaft und Umwelt im Parlamentsbüro der TAZ. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kreuzfeld, gestern früh war ich Nachrichtenredakteur und mittendrin sozusagen gab es diese Meldung, da ist was in Christchurch passiert in Neuseeland, ein Attentat. Die Einzelheiten stellten sich dann so während der Arbeit raus, die Gedanken rasen dann und man versucht natürlich einen professionellen Umgang mit einem Ereignis, was ganz schwierig ist. Wie haben Sie dieses Attentat erfahren?
Ja, wahrscheinlich dann, wenn Sie hier Nachrichtenredakteur im Deutschlandfunk gestern waren, über die Sendung, die Sie mit vorbereitet haben. Das ist in der Nacht passiert. Ich habe es also morgens dann beim Aufstehen im Radio gehört. Und sonst kriegt man die Meldungen ja oft irgendwie tagsüber in der Redaktion, dann aus dem Ticker oder über Twitter, heute oft noch schneller. Aber das, was eben mitten in der Nacht passiert, ist dann schon die Radionachrichten, die Quelle, wo ich es dann auch gehört habe. Aber die Dimension, wie groß es ist und wie dramatisch, kam dann ja erst so im Laufe des Tages immer mehr raus.
Darüber reden wir gleich und vor allen Dingen auch, welche Auswirkungen diese Geschichte für Deutschland hat. Die Menschen in Neuseeland trauern um 49 Tote. Der Terroranschlag gestern auf zwei Moscheen in Christchurch wirft viele Fragen auf. Es war ein gezieltes rechtsextremes Attentat auf muslimische Menschen dort. Auch Muslime in Deutschland machen sich so ihre Gedanken. Sadiq al-Musli vom Zentralrat der Muslime in Niedersachsen sagte im Deutschlandfunk:
Gerade offene Gesellschaften sind auch anfällig. Der Täter hat anscheinend bewusst seine Tat gestreamt im Internet, um eben Nachahmer zu finden, um Leute zu animieren. Und das ist genau das gleiche Prinzip jeglicher berüchtigter terroristischer Gruppierungen wie Al-Qaida und IS. Und ich mache mir Sorgen in der Tat, weil wir auch persönlich in vielen Orten, Moscheen, Übergriffe erlebt haben. Und diese Übergriffe, die heute vielleicht mit einem Schweinekopf oder mit irgendetwas gemalt auf der Wand oder auch Brandsätze, könnten morgen vielleicht was anders mittragen.
Fürchtet Sadiq al-Musli vom Zentralrat der Muslime. Malte Kreuzfeld, fehlt es in Deutschland ein bisschen an Solidarität mit den Muslimen?
Man so generell sagen kann, weiß ich nicht, aber auffällig ist schon, dass die öffentliche Empörung und auch die Aufmerksamkeit für Terror, der von Muslimen ausgeht, offensichtlich sehr viel größer ist als die Aufmerksamkeit, die Terror gegen Muslime kriegt. In diesem Fall war es jetzt ja eine sehr extreme Geschichte. Da gibt es natürlich viel Aufmerksamkeit und, glaube ich, schon auch viel Solidarität. Aber wenn man zum Beispiel zurückdenkt, damals hier in Deutschland beim NSU, wo es Anschläge gegen ausländische Menschen, gegen Muslime gab und da eher verdächtigt wurde, dass da Kriminalität oder Konkurrenz oder was auch immer hintersteckte und wie lange es da gedauert hat, bis man überhaupt gemerkt hat, dass es eine Terrorserie ist. Das zeigt ja schon, dass es da irgendwie weniger genau hingeguckt wird, möglicherweise bei solchen Taten als bei anderen.
Und da gibt es eine üble Fortschreibung. Wir beobachten momentan den NSU 2.0. Bislang werden dort ausgesprochen heftige Drohungen gesagt und gezeigt und es scheint Verbindungen zur Polizei zu geben. Ist das ein Problem?
Natürlich ist das ein Riesenproblem, auch dass das auch wiederum so lange gedauert hat, bis die Polizei da vernünftig ermittelt. Da ist ja viel bekannt geworden, was da auch intern alles merkwürdig und schief gelaufen ist. Aber es zeigt sich eben insgesamt, dass der Rechtsterrorismus auch ein Phänomen ist, mit dem wir uns in Deutschland auseinandersetzen müssen. Eben nicht nur wegen NSU, wo man das gesehen hat, sondern es gibt eben auch andere Bereiche. Auch hier, wenn man sich die Argumentation anguckt, der Attentäter da in Neuseeland hat ja so ein Manifest veröffentlicht, wo er eben seine große Sorge vor der Umvolkung, dieses Wort, was ja auch hier von Rechtsextremen verwendet wird, zum Ausdruck verleiht. Und die Argumentationsmuster sind sehr ähnlich. Und die Sorge, dass auch hier das dann zu bewaffneten Taten führen kann, ist groß. Unter anderem haben wir auch gesehen jetzt, dass es in der Bundeswehr unter Bundeswehrsoldaten rechtsextreme Tendenzen gibt, ein geheimes Netzwerk. Das macht dann schon Sorge, ja.
Generell die Frage, lässt sich die offene Gesellschaft denn überhaupt schützen? Es gibt ja dieses Zitat, was Benjamin Franklin zugeordnet wird: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.
Ja, natürlich kann man jetzt nicht die offene Gesellschaft in einen totalen Überwachungsstaat verwandeln, um sowas zu verhindern. Selbst damit würde das, glaube ich, nicht gelingen. Der Täter da in Neuseeland war ja vorher vollkommen unbeschriebenes Blatt, wohl polizeilich. Wie will man das verhindern? Aber was man schon ändern könnte und auch müsste, ohne dass man gleich einen totalen Überwachungsstaat ausruft, ist, dass man einfach den rechten Terror ernster nimmt. Wenn ich mir angucke, wenn hier der Innenminister seine Bilanzen vorstellt, hat man immer noch das Gefühl, Für viele ist der Linksextremismus immer noch die größte Gefahr in diesem Lande. Und da gibt es einfach eine ganz falsche Schwerpunktsetzung. Die echte Gefahr, die kommt meiner Ansicht nach von rechts.
Haben Journalisten damit eine Rolle oder vielleicht sogar eine Aufgabe über die in Anführungszeichen normale Berichterstattung hinaus?
Naja, Journalisten müssen erstmal berichten, was ist, das ist schon klar. Aber eben deutlich machen, wenn da vorliegende Zahlen merkwürdig interpretiert werden oder wenn es eben zu wenig Aufmerksamkeit für Taten aus der einen Richtung und mehr aus der anderen Richtung gibt, ist das schon eine Rolle von Journalisten, wo man besonders aufpassen muss. Ohne eben dabei dann, das ist ja das andere Problem, was ich hier jetzt sehe bei diesem ganzen Vorgang, wo man als Journalist ja auch vor der Frage steht, wie viel berichtet man jetzt eigentlich von den Motivationen und Argumenten des Täters, weil wenn man jetzt den Eindruck hat, man muss nur genug Leute erschießen, dann wird jedes wirre Pamphlet sofort auf die Titelseiten aller Zeitungen gehoben, ist das wahrscheinlich auch nicht gerade hilfreich.
Der Koalitionsstreit um ein Klimaschutzgesetz geht munter weiter. Verkehrsminister Andreas Scheuer in Klammern CSU hat bei Umweltministerin Svenja Schulze in Klammern SPD den Eindruck, sie würde eine Ökoplanwirtschaft betreiben. Seine Kabinettskollegin konterte jetzt, sie freue sich auf die Maßnahmevorschläge von Scheuer für mehr Klimaschutz im Verkehr. Malte Kreuzfeld, Sie haben Schulze ja direkt interviewt. Welchen Eindruck hatten Sie denn so von ihr?
Ja, also wenn man sich anguckt, wie ihr erstes Jahr gelaufen ist, dann ist es erstaunlich, dass sie immer noch so gut gelaunt ist, wie sie immer auftritt, finde ich
tatsächlich. Sie haben mir das alles vorgehalten
in dem Interview. Ja, sie hat ja wirklich viel Gegenwind gehabt und wenig durchgesetzt gekriegt im ersten Jahr. Als einzigen großen Erfolg zu verbuchen, was sie auch betont, ist ja die Kohlekommission, die zu diesem Ausstiegsplan gekommen ist. Da kann man jetzt sagen, vielleicht zu spät, aber immerhin auf jeden Fall, viele haben ja vorher gar nicht gedacht, dass da was rauskommt. Aber bei den zentralen Dingen, bei dem Klimaschutzgesetz, was jetzt kommen soll, wo verbindlich festgeschrieben wird, welcher Sektor wie viel mit welchen Maßnahmen auch beisteuern muss, da gibt es eben bisher keine Fortschritte, da ist alles blockiert und lange Zeit war da ja auch aus ihrer eigenen Partei eher gegen als Rückenwind. Und sie ist jetzt sehr optimistisch, dass sich das gerade alles zum Positiven wendet.
Als ich gehört habe, Svenja Schulze-Interview, da musste ich an ein anderes Interview denken. Im ZDF war das in Berlin direkt. Da hat sie über quälende Minuten hinweg die immer wieder gestellte Frage nicht beantwortet. Es ging um das Tempolimit. Beobachter sagen sogar, sie sei da gegrillt worden. Hat sie jetzt gelernt?
Also zum Tempolimit hat sie inzwischen ja klargestellt, dass sie das für eine gute Idee hält, auch wenn es fürs Klima nicht so furchtbar viel bringt, aber eben hat ja auch andere Vorteile, Sicherheit, Verkehrstote, alles Mögliche. Mein Eindruck ist schon, dass sie da jetzt relativ entschlossen auftritt und dass eben der Gegenwind aus der Union ihr da ganz schön zu schaffen macht. Und da muss man jetzt eben gucken, ob die jüngsten Beschlüsse des Koalitionsgipfels da vielleicht was dran ändern.
Stichwort Klimaschutzgesetz. Andrea Nahles, die SPD-Parteichefin, die stützt auf jeden Fall in diesem Punkt Svenja Schulze.
Wir werden in diesem Jahr eine ganze Reihe von Klimagesetzen haben, die wir abschließen. Und wir haben uns verabredet, dass alle 2019 auf den Tisch kommen und verabschiedet werden.
Andrea Nahles, ist das so ein Sprengstoff, der im Prinzip die Große Koalition sprengen könnte?
Ob er sie sprengen kann, das weiß ich nicht. Also Schulze sagte dazu, sie will jetzt nicht drohen, sie will Ergebnisse. Aber es ist schon das zentrale klimapolitische Instrument, nicht nur für die Regierung, sondern auch insgesamt. Wenn man sich die Klimapolitik anguckt, ist es schon klar, dass die nächsten Jahre da wirklich entscheidend werden, ob was vorankommt. Und man muss ganz klar sagen, Deutschland ist in den letzten 10 Jahren nicht vorangekommen. Obwohl wir die erneuerbaren Energien ausgebaut haben, sind die Emissionen kaum gesunken in Deutschland. Und das liegt unter anderem auch daran, dass eben im Verkehr und in der Landwirtschaft und bei den Gebäuden wenig bis nichts oder sogar gegenteilig ansteigend, wie im Verkehr passiert ist. Und da ist eben der Umweltministerin aber die Hände gebunden, da ist sie nicht zuständig, da muss sie die schlechten Ergebnisse verkünden und andere tun nichts. Und das soll sich jetzt ja ändern, indem die Bundesregierung da dieses sogenannte Klimakabinett beschlossen hat, wo manche sagen, dadurch wird Schulze ja eher entmachtet, dass sie jetzt andere da auch mitreden. Ich sehe es eigentlich anders. Ich habe das Gefühl, es stärkt sie eher, dass jetzt alle eben gezwungen werden, in dieser kleinen Gruppe unter Führung der Kanzlerin aber auch wirklich mal konkret zu sagen, wie es denn gehen soll. Und diese Zeiten, wo man immer nur sagt, macht mal, aber bitte nicht bei mir. Und sobald es konkret wird, sich alle in die Büsche schlagen und dann am Ende niemand für das Nichteinhalten der Ziele verantwortlich ist. Das wird schwieriger, wenn man jetzt so eine kleine Gruppe hat, die gemeinsam die Umsetzung der Ziele erreichen soll.
Aber hilft es wirklich dem Klima, wenn diese Politik jetzt Chefsache wird oder Chefinnensache?
Ich hoffe es. Also ich glaube schon, dass es sozusagen schlechter kann es ja nicht laufen, als im Moment, wo gar nichts passiert ist. Und dass Merkel da am Ende ihrer Amtszeit nochmal einen Punkt setzen will und ein bisschen wieder anknüpfen will an frühere Klimakanzlerinnenzeiten, kann ich mir durchaus vorstellen. Und gesellschaftlich hat das Thema ja auch wahnsinnig viel Rückhalt. Insofern hat die Politik da auch eher was zu gewinnen als zu verlieren, wenn sie da mal mehr Tempo macht.
Gestern war wieder Freitag, Stichwort Hashtag FFF oder Fridays for Future. Hunderttausende Schüler weltweit inzwischen waren auf den Straßen, schwänzten Unterricht, wiesen aber eben auch auf die Versäumnisse in der Klimapolitik bislang hin. Und viele Erwachsene haben sich jetzt auch hinter sie gestellt. Was sagt in diesem Punkt die Ministerin?
Ja, sie sieht das als Rückenwind für die Politik, dass das Thema dadurch eben viel Aufmerksamkeit kriegt. Und es ist ja auch wirklich toll und einmalig und gab es in dieser Größenordnung noch nicht. Es waren ja eher Millionen als jetzt Hunderttausende, wenn man alle Länder zusammen anguckt, glaube ich. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, um das als Rückenwind zu empfinden, muss man auch so ein bisschen flexibel sein, weil natürlich kritisieren die auch sehr stark die deutsche Bundesregierung jetzt hier in Deutschland, dass das alles viel zu wenig und viel zu langsam ist, was da gemacht wird. Und insofern ist es schon auch Gegenwind, der einen aber hoffentlich in die richtige Richtung dann pustet, weil insgesamt ist das ja symptomatisch, was die Schülerinnen und Schüler da machen, dass es auch in anderen Teilen der Gesellschaft eben unter Innerwissenschaft, aber auch in allen Umfragen kommt ja raus, die Leute wollen, dass da was passiert und dass die Regierung immer noch lange Zeit auf 20.000 Beschäftigte im Braunkohletagebau mehr Rücksicht genommen hat als auf die übrigen 79 Millionen und irgendwas, die da nicht arbeiten, aber darunter leiden. Das ist eben ein großer Fehler gewesen, würde ich sagen.
Aber dennoch ist ja die Frage, wie kann diese Bewegung, die wir momentan jeden Freitag auf den Straßen sehen, dann wirklich in Politik umgesetzt werden? Muss der Kohlekompromiss nochmal aufgemacht werden?
Das wird schwierig, glaube ich. Der ist so schwer errungen, dass am Ende vielleicht man dann doch zu der Erkenntnis kommt, dass es schneller geht und vielleicht sogar auch durch rein ökonomische Gründe am Ende der Ausstieg schneller kommt. Das halte ich für denkbar, aber dass es jetzt nochmal neu verhandelt wird, eher nicht. Und tatsächlich ist das ein bisschen schwierig mit diesen Schülerstreiks, die ja erstmal unbefristet sind. Die hatten jetzt wirklich so einen Höhepunkt mit dieser weltweiten Bewegung in über 100 Ländern gleichzeitig. Ob sich dieses Momentum auf Dauer aufrechterhalten lässt, weiß ich nicht. Aber was ziemlich klar ist, ist, glaube ich, dass viele von diesen Schülerinnen und Schülern, die sich da jetzt engagieren, da ja beibleiben werden. Da ist jetzt was geweckt worden, da ist ein Interesse, da ist ein Engagement. Und das wird, selbst wenn diese Streiks in dieser Form nicht unbegrenzt weitergehen sollten, hoffentlich bei vielen Bestand haben und sich dann in anderen politischen Kreisen auswirken.
In Stuttgart soll es in einer guten Stunde wieder Proteste gegen Dieselfahrverbote geben, aber die gibt es dort eben. Der Bundesrat verabschiedete allerdings gestern neue Regeln zum Thema. So sollen in weniger belasteten Städten künftig diese Verbote eben vermieden werden. Malte Kreuzfeld, mit dem neuen Gesetz sollen Fahrverbote nur in Betracht gezogen werden, wenn ein, ich lese das jetzt mal vor, wenn ein Jahresmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wird. Dann habe ich gelesen, der EU-Grenzwert liegt aber bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Also darf Deutschland das eigentlich?
Ja, es hat man am Anfang tatsächlich in Zweifel gezogen, ob das geht, aber es ist doch so, dass das zulässig ist, weil es auch nur so eine Art Empfehlung ist, dass sie sagen, in der Regel gehen sie davon aus, dass es unverhältnismäßig ist, wenn es nur um bis zu 10 Mikrogramm überschritten wird. Das wird in der Praxis aber, glaube ich, gar nicht so viel ändern, weil schon bisher haben die Gerichte vor allem eben in den Städten, wo die Überschreitung stärker war, auf die Fahrverbote gesetzt, weil dann eben klar ist, dass man ohne Fahrverbote keine Chance hat, diese Ziele zu erreichen. Und in Städten, wo es nur ein bisschen drüber ist, man gesagt hat, vielleicht langen da auch andere Maßnahmen. Das bleibt jetzt so und ist jetzt erst nochmal als Regel festgeschrieben. Wenn aber diese geringe Überschreitung auch nicht ohne Fahrverbote beendet werden kann, dann können auch in Zukunft Fahrverbote kommen. Es ist also nicht ausgeschlossen jetzt, sondern es wird quasi so eine Art neue Regel da festgelegt, deren praktische Auswirkung vermutlich begrenzt ist.
Das klingt ja noch relativ gemäßigt in Ihrer Kritik. Die folgte auch auf dem Fuße im politischen Raum, zum Beispiel vom grünen Verkehrsexperten Oliver Krischer. Der sagte im Bundestag,
dass dadurch kein einziges Fahrverbot verhindert wird. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist dieser Gesetzentwurf ein reiner Witz, der am Ende nur ein Arbeitsprogramm für Gerichte und Rechtsanwälte ist, der kein Problem löst, der nur Rechtsunsicherheit schafft.
Ja, also doch der Versuch schön rechnen, weil man die Werte tatsächlich nicht anders runterbekommt?
Ja, zumindest den Eindruck zu erwecken, dass man das tut. Also auch Herr Krischer sagt hier, in der Praxis ändert das gar nicht viel, das Gesetz, sondern erweckt so den Eindruck, dass es jetzt weniger Fahrverbote gibt. Aber praktisch entscheiden die Gerichte weiterhin so, dass, wenn es anders nicht geht, kommen die Fahrverbote. Und das war auch vorher schon die Linie. Insofern, das Problem ist schon tatsächlich, dass die Politik insgesamt zu wenig getan hat, damit die Werte tatsächlich sinken. Also die wichtigste Maßnahme, die man dazu hätte machen müssen, ist eben, dass man dafür sorgt, dass die Autos sauberer werden und nicht nur mit diesen Software-Updates, die da kommen, die aber nur relativ wenig bringen, sondern mit Hardware-Updates, also Veränderungen am Motor selber. Und da hat die Autoindustrie aber so viel Druck gemacht, weil das eben wirklich Geld kosten würde, dass das nicht kommt. Und die Regierung hat das auch so beschlossen, dass das sozusagen nicht verpflichtend für alle kommt. Und damit ist die Quelle des Stickoxids gleich geblieben. Und wenn man daran nicht will, gibt es halt entweder Fahrverbote oder man muss halt versuchen, die Grenzwerte aufzuweichen.
Aber das Gesetz geht ja sogar noch einen Schritt weiter und will bestimmte Dieselkraftfahrzeuge jetzt von diesen Verboten ausnehmen. Ist das denn richtig oder ist das auch schon wieder ein Kniefall vor der Automobilindustrie?
Dass die allerneuesten, die Euro 6 Diesel ausgenommen werden, das hatten auch die Gerichte bisher schon so gesehen.
Aber und die sind nicht alleine erwähnt.
Genau, und dann ist es eben für die älteren Diesel, sollen die ausgenommen werden, die real niedrige Werte haben, entweder von vornherein oder weil sie nachgerüstet worden sind. Das ist erstmal richtig, damit gibt es dann ja einen Anreiz nachzurüsten, wenn man sagt, dann dürft ihr auch einfahren. Insofern ist diese Ausnahme, ob der Wert dann richtig gewählt ist, das kann man noch in Zweifel ziehen wieder. Aber erstmal vom Grundsatz ist das nicht verkehrt. Das Problem ist nur, dass das technisch jetzt total schwierig zu überwachen sein wird, weil die realen Werte der Autos stehen gar nicht im Kraftfahrzeugschein, sondern das wird die Überprüfung und die Kontrolle extrem schwierig machen, weil die Regierung sich eben geweigert hat, so ein klar sichtbares Kennzeichen für alle, die sauber sind, eben die sogenannte blaue Plakette, die immer gefordert worden ist, dass man von außen sieht, ist ein Auto sauber. Jetzt im Moment ist es ja so geplant, es sollen dann die Kennzeichen eingegeben werden, online abgefragt werden in einer zentralen Datenbank, wie die Abgaswerte dieses Autos sind und wenn die nicht okay sind, sollen die bestraft werden. Dass das in der Praxis funktioniert, da gibt es große Zweifel dran.
Ist das ein neues Konfliktfeld, Datenschutz gegen Klimaschutz?
Ja, das war es ja schon. Es war ja ursprünglich geplant, dass man da so automatisierte Überwachungen macht, wo jedes Auto abfotografiert wird und dann automatisch die Daten ausgelesen werden. Da hat man sich jetzt nach erheblichen Protesten von Datenschützern auch gegen entschieden. Jetzt soll das nur stichprobenartig oder im ruhenden Verkehr überprüft werden. Ist tatsächlich ein ziemliches Problem. War ich auch selber so ein bisschen gespalten, ob mir jetzt da der Datenschutz wichtiger ist oder die Durchsetzung von Gesetzen, die zu sauberer Luft führen sollen. Die beste Lösung wäre eben die gewesen mit der blauen Plakette, dann hätte man effektive Kontrolle und keine Datenschutzprobleme gehabt, aber das wollte die Regierung, da verstehe ich es tatsächlich nicht, warum sie sich eigentlich so gegen gewehrt haben. Bei den Hardware-Nachrüstungen kann ich es verstehen, dass das der Autoindustrie wirklich wehgetan hätte, aber die blaue Plakette, das ist wirklich, da macht man sich die Probleme jetzt bei der Überwachung und beim Datenschutz selbst aus unverständlichen Gründen.
Dann schauen wir doch nochmal auf die notleidende deutsche Autoindustrie. VW und Ford haben jetzt angekündigt, dass sie Stellen abbauen werden, und zwar in erheblichem Maße. Ist das schon der Preis für die Modernisierung?
Das hat jetzt mit den Fahrverboten erstmal natürlich nichts zu tun direkt, aber mit der Modernisierung durchaus. Also bei Volkswagen ist das eine relativ klare Folge des neuen Kurses, den die eingeschlagen haben. Volkswagen setzt ja wirklich am stärksten jetzt von den deutschen Automobilherstellern auf Elektrifizierung der ganzen Flotte.
Das ist also mehr als Ankündigung für
Sie? Ja, das ist mehr als Ankündigung. Das kommt tatsächlich. Also bei Volkswagen stellt die Entwicklung von neuen Benzin- und Dieselmotoren nach der nächsten Generation ein und konzentriert alle Investitionen auf Elektro und hat eben das Gefühl, um da dann mithalten zu können, an die Spitze zu kommen, brauchen sie wirklich viel Geld. Und das wollen sie jetzt an anderer Stelle einsparen, unter anderem durch Wegfall der Jobs da in Verwaltung und durch mehr Effizienz und Digitalisierung und so weiter.
Und bei Ford, der legendäre Autobauer aus den USA?
Ja, da ist die Lage ein bisschen komplizierter, glaube ich. Die machen halt in Europa einfach keine Gewinne, anders als in den USA, und wollen sich da, glaube ich, verschlanken. Kann auch was mit einer zukünftigen Strategie zu tun haben, aber viel weniger klar als bei Volkswagen. Vielleicht geht es auch eher darum, dass sie so ähnlich wie das mit Opel bei General Motors passiert ist, auch sich von ihrer europäischen Tochter irgendwann trennen wollen und die ein bisschen aufhübschen wollen, indem sie verschlankt wird. Das weiß ich nicht ganz genau, aber so ein ganz klarer Kurs ist dabei Ford zumindest für mich nicht zu erkennen.
Reden wir über Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Karneval ist vorbei. Doppelt gut, weil erstens die Witze über Doppelnamen weniger werden, aber es werden auch keine eher weniger witzigen Auftritte der CDU-Bundesvorsitzenden als Putzfrau mehr erwartet. Sie muss sich jetzt andere Bühnen suchen. Die fand sie gestern zum Beispiel bei der Denk ich an Deutschland-Konferenz der FAZ und der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft in Berlin. Zum freien Grenzübertritt im Kerneuropa sagte sie da, die einzigen, die Schengen derzeit perfekt nutzen, sind Kriminelle. Malte Kreuzfeld, muss man denn so plakativ rhetorisch Grenzen überschreiten, um politisch überhaupt wahrgenommen zu werden?
Ja, es ist zumindest auffällig, dass Kramp-Karrenbauer sich, wenn sie sich jetzt mit neuen Themen positioniert, immer sozusagen rechts von Merkel und rechts vom bisherigen CDU-Kurs teilweise auch positioniert. Das scheint also das zu sein, wo sie erstens Aufmerksamkeit findet und wo sie zum anderen anscheinend eben auch das Gefühl hat, sie muss da den konservativen Flügel ihrer Partei bedienen. Das war mit ihren weniger gelungenen Witzen über das dritte Geschlecht an Karneval so. Das ist jetzt mit ihrer, hat ja auch über die Klimademos hat sie gelästert, dass die Schüler doch lieber in der Schule was lernen sollen, statt den Unterricht dazu schwänzen. Ihre Äußerungen in Bezug auf ihre Antwort auf Macrons EU-Vorschläge sind ja eher ablehnend gewesen und jetzt dazu eben diese neuen Sachen noch zu Schengen. Also alle Signale, die sie bisher setzt, sind eher eben nach rechts blinkend.
Auf der anderen Seite, Rhetorik für den rechten Rand ist ja ein Rezept, das schon bei der CSU zur Landtagswahl in Bayern versagt hat. Haben die Konservativen nichts gelernt?
Muss man mal gucken. Also das weiß ich nicht. Wenn man sich jetzt die jüngsten Umfragewerte anguckt, ist es ja interessanterweise so, dass die CDU-Werte nach oben gegangen sind. Also bei dem Kernklientel kommt das möglicherweise gar nicht so schlecht an.
Ihre persönlichen Beliebtheitswerte
bei allen, jetzt nicht nur bei den CDU-Anhängern, sind dramatisch eingebrochen. Das ist, glaube ich, einer der größten Rückgänge da um 8 Prozentpunkte, die es da irgendwie so gibt normalerweise in dieser Politikerbeliebtheit. Das heißt, bei der allgemeinen Bevölkerung kommt das schlecht an. Da merkt man schon auch, dass Merkels Beliebtheit eben auch damit zu tun hat, dass sie eben parteiübergreifend gut ankommt. Und hiermit mag jetzt Kramp-Karrenbauer die Seele der CDU streicheln, zumindest des einen Flügels. Aber die gesamte Bevölkerung erreicht sie damit nicht, die stößt sie eher ab.
Die CDU-Chefin plant, einen Newsroom in der Parteizentrale aufzubauen. Das Konrad-Adenauer-Haus soll einen Weg finden, wie das da ausgedrückt wird, in Echtzeit auf unterschiedlichen Kanälen zu kommunizieren und eigene Nachrichten zu setzen. AKK will also ganz ungegendert Herr über die Bilder sein. Solche Töne kennt man doch bislang eher aus der AfD.
Ja, tatsächlich gibt es aber diese Tendenz, dass die Politik ihre eigenen Bilder bestimmen will, immer stärker, finde ich auch anderswo. Also im Verkehrsministerium gibt es ja auch schon so einen Newsroom und er wendet sich jetzt bevorzugt mit selbstproduzierten Videostatements an die Öffentlichkeit, der Herr Scheuer, statt dass man sich eben in Interviews mit kritischen Nachfragen dann auseinandersetzen muss auch mal. Das ist so eine Tendenz, die es in der Politik überall gibt, nach meinem Eindruck. Aber dass jetzt eben auch die CDU eben bei ihren Veranstaltungen lieber selber entscheiden will, was da gesendet wird, statt dass man das den Medien überlässt, ist eigentlich kein gutes Zeichen.
Und wir als Medienvertreter, wir mögen sowas eigentlich gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Wir wollen uns selber ein Bild machen und wir wollen auch entscheiden, ja, was man sendet. Und wenn dann es so eine Parteitagsregie ist, die da Entscheidungen fällt und auch Sachen, die nicht gut aussehen, vielleicht sogar weglassen kann und so, das ist bisher noch offen, wie das dann konkret aussehen wird. Ich will jetzt auch nichts Böses unterstellen, aber erstmal ist es immer oft mit einer Einschränkung sozusagen verbunden, wenn die Parteien lieber selber ihre Medien und Botschaften ohne journalistische Vermittlung ans Volk bringen wollen.
Und es gibt ja auch Medien als Forum. Also Sie haben es angesprochen, in dieser Woche hat Annegret Kramp-Karrenbauer einen Gastbeitrag geschrieben für die Welt am Sonntag, in dem sie auf die Europavorschläge vom französischen Präsidenten geantwortet hat. Vielen Punkten wie einer Europäisierung der Sozialsysteme und des Mindestlohns erteilte sie da eine ganz klare Absage. Müsste sie als Saarländerin nicht proeuropäischer eigentlich agieren?
Ja, denke ich auch, müsste sie. Und selbst bei den Europapolitikern ihrer eigenen Partei ist das ja schlecht angekommen, diese Antwort, muss man sagen. Also wenn wirklich ihr Bild von Europa in einem gemeinsamen europäischen Flugzeugträger besteht, dann ist das doch tatsächlich irgendwie sehr wenig. Und in Frankreich war die Enttäuschung über diese Nichtunterstützung dieser Vorschläge, die ja sehr viele Bereiche betrafen, glaube ich, auch sehr groß.
Paul Ziemiak ist der neue CDU-Generalsekretär. Er soll ja eigentlich das konservative Klientel an die Partei binden. Klar ist aber sozusagen eine Personalfrage. Die Junge Union braucht jetzt einen neuen Vorsitzenden. Von einer weiblichen Vorsitzenden ist gar nicht die Rede. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Jugendorganisation, die ja für beide Unionsschwestern, also CDU und CSU, da ist?
Ja, die wählen ja heute den neuen Vorsitzenden, glaube ich. Und die Rolle wird, glaube ich, die gleiche bleiben, während bei den anderen Parteien ja die Jugendorganisationen eher die progressiveren normalerweise sind, ist es bei der CDU traditionell ja so, dass die Junge Union eher konservativer ist als die Hauptpartei. Und das hat sich jetzt in der Flüchtlingspolitik gezeigt, beispielsweise bei vielen anderen auch sozialpolitischen Themen. Und von den beiden Kandidaten, die jetzt zur Auswahl stehen, ist, glaube ich, auch So sehr viel weiß ich nicht über sie, muss ich gestehen. Aber mein Eindruck war jetzt, dass die Junge Union damit progressiver wird, scheint nicht zu befürchten zu sein.
Sarah Wagenknecht zieht sich zurück. Nicht nur aus der Führung der Aufstehenbewegung, sondern auch aus der Parteispitze der Linken, aus der Fraktionsspitze. Sie selbst gibt gesundheitliche Gründe dafür an, löste allerdings auch eine sehr heftige politische Diskussion aus. Malte Kreuzfeld, wie haben Sie diese verfolgt?
Das war erstmal eine große Überraschung, muss ich sagen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, obwohl ich die Linke auch eigentlich intensiv mit verfolge. Und bei Aufstehen, muss ich sagen, überrascht mich es am Ende jetzt dann doch weniger, weil das aus dieser Bewegung die Luft raus ist, sofern sie denn überhaupt jemals drin war. Das war relativ offensichtlich.
Dann hake ich gleich ein. Also das wurde ja hauptsächlich kritisiert. Eine Bewegung einerseits, die von unten kommen sollte, die aber von oben gegründet wurde. Ein Widerspruch, der zu diesem Scheitern führte aus Ihrer Sicht?
Ja, das war die eine Sache ganz eindeutig, dass es so eine zentral von oben gesteuerte Sache war, was schwierig funktioniert. Das ist dann auch an so demokratischen Strukturen, was die Leute, die da Mitglieder oder Unterstützer sind, eigentlich für Einfluss haben, von Anfang an mangelte, aber auch keine klare thematische Ausrichtung, sondern da ja ziemlich rumgesucht hat, sich damals, als es dann die großen tatsächlichen Basis- und Massenproteste unter diesem Unteilbar Demonstration hier in Berlin gab, wo man sich ja noch distanziert hat damals und bei anderen Sachen dagegen. Also es war von Anfang an ziemlich vermurkst, muss man sagen. Und das ist eben auch nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und da konnte ich sozusagen noch gedacht, dass es eben da vielleicht auch eine Mischung ist aus dann den gesundheitlichen Problemen und aber auch dem Gefühl, dass aus dieser Sache nichts mehr wird und dass das ein totes Pferd ist. Und das hat sich jetzt ja auch bestätigt, dass viele der anderen Mitgründer aus der politischeren Prominenz jetzt ja gestern Abend auch noch so eine Erklärung gemacht haben, dass sie jetzt auch erstmal nicht mehr weitermachen und die Bewegung in die Hände der Basis zurückgeben. Aber ob da dann viel nachkommt, da hinkt ja schon sehr viel an diesen prominenten Namen auch mit dran, glaube ich.
Und dann ist das andere Amt, nämlich die Fraktionsführung. Sarah Wagenknecht hat ja polarisiert. Das hat immer Aufmerksamkeit erzeugt und die brauchte die Linke eigentlich als eine von vier Oppositionsparteien im Bundestag sehr dringend. Kann Dietmar Bartsch das künftig alleine?
Das wird schwierig. Also bei der Fraktionsspitze ist es eindeutig so ein zweigespaltenes Bild. Da ist Sarah Wagenknecht für die Außenwahrnehmung extrem wichtig. Diejenige, die die Seele fühlt, diejenige, die in den Talkshows glänzt. Gleichzeitig hat sie nach innen aber ja eine extrem problematische Rolle gespielt und dazu geführt, dass die Partei sich in vieler Hinsicht mehr mit sich selbst gestritten hat als mit einem politischen Gegner. Und wenn dieser Streit jetzt vorbei ist und diese Machtkämpfe durch ihren Rückzug, dann kann das auch eine Chance sein, für die Linke, dass es da mehr vorangeht. Allerdings, klar, Bartsch alleine wird das auch nicht schaffen. Vielleicht übergangsweise, das wird man sehen. Aber da wird es schon irgendwie jemand weiteres für die andere Strömung brauchen. Inwieweit Kipping dann stärker wird, inwieweit andere neue Namen vielleicht auch dann nach vorne drängen, das wird man abwarten. Da ist tatsächlich jetzt, glaube ich, so ein sehr starkes Zurechtruckeln im Gange. Zumal es ja auch parteiintern eine völlige Überraschung war und deswegen jetzt niemand so in den Startlöchern steht und gleichzeitig vermutlich auch es gewisse Hemmung gibt, weil die Fußstapfen, die sie dahinter lässt, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung ja doch extrem groß sind. Da sieht man jetzt auf Anhieb gar niemanden, der diese rhetorischen Qualitäten und dieses Auftreten so verbinden könnte mit eben der politischen Strömung, die sie dann ja auch vertreten soll, ist ja auch quotiert, da die Spitze, das wird nicht leicht, diese Posten neu zu besetzen.
Einen inhaltlichen Punkt würde ich doch gerne ansprechen, weil Sarah Wagenknecht sich da exponiert hat, die Migrantenfrage. Im Gegensatz zur Partei eigentlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat sie das damit geschafft und betrieben, was gemeinhin als Querfront bezeichnet wird. Also ein Übergreifen von sehr weit links nach sehr weit rechts eigentlich. Tut man ihr da Unrecht?
Sie selber bestreitet ja, dass das sehr weit nach rechts geht, aber tatsächlich war ja dieser Eindruck, dass sie schon ein anderes Wählerklientel im Auge hat, dass sie eher auch Leute, die jetzt AfD wählen, gerne für die Linke zurückholen wollte und die Abgehängten eher so da gesehen hat und da durchaus auch keine Berührungsängste hatte, dann mit Grenzen können nicht offen sein und wir müssen die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit. Da war die Rhetorik teilweise schon sehr ähnlich, wie sie von rechts auch kommt. Sie bestreitet, dass es da zu große Nähe gibt, aber das war der Hauptkonfliktpunkt, das ist schon klar, über die Flüchtlingspolitik. Das ist die entscheidende Frage, wo die linke Führung sich so zerlegt hat und schließlich dann mit Formelkompromissen das so ein bisschen beigelegt hat nach außen, aber unter der Oberfläche hat diese entscheidende Frage, wie sozial national man da ist oder wie sozial international, schon eine der entscheidenden Streit- und Spaltfragen der Partei gewesen. Und da gibt es jetzt eben Hoffnung, dass dieser Streit die Partei in Zukunft vielleicht weniger lähmen wird.
Ein Wort geistert noch ein bisschen durch meinen Schädel. Aufmerksamkeitsökonomie, das ist ja, was Annegret Kramp-Karrenbauer mit Sarah Wagenknecht vielleicht verbindet. Malte Kreuzfeld, Aufmerksamkeitsökonomie, ein Spezialgebiet für einen Wirtschaftsjournalisten?
Ach, das glaube ich nicht. Nur weil das Wort Ökonomie drin vorkommt, hat das ja eigentlich nicht viel mit Wirtschaft zu tun, sondern eher die Frage, wem widmen wir wie viel Aufmerksamkeit? Und das ist, glaube ich, doch eine politische Frage. Und da ist eben sowohl pointierte Äußerungen als auch ein Rücktritt was zu viel Aufmerksamkeit führt. Aber mit Ökonomie im klassischen Sinne hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun.
Vielen Dank. Dank an Malte Kreuzfeld, Korrespondent für Wirtschaft und Umwelt im Parlamentsbüro der TAZ.